guys. Yeah.
Herzlich willkommen zum Infomagazin bei Radio Dreieckland am Tag der Befreiung am 8. Mai 2026. Wir blicken zunächst schwerpunktmäßig nach Baden-Württemberg auf den neuen Koalitionsvertrag von Grün und CDU. Angekündigt wird da die Ausweitung der sogenannten intelligenten Videoüberwachung mit KI. Und mit Fridays for Future schauen wir, was in Sachen Klimaschutz geplant oder besser gesagt nicht geplant ist. Dann schauen wir auf die kommunale Ebene mit einem Blick auf die Ausschusssitzungen dieser Woche. Blicken außerdem zurück auf den Schulstreik gegen Wehrpflicht am heutigen Freitag in Freiburg. Dann gibt es noch einen kontroversen Einblick auf den Prozess gegen die sogenannten Ulm 5 in Stuttgart-Stammheim, ein Prozess, der unter menschenrechtlich sehr fragwürdigen Bedingungen gerade stattfindet und dessen Hintergründe nochmal etwas komplexer sind. Ihr hört einen Prozessbericht und einen kritischen Kommentar dazu. Am Mittwoch haben Grüne und CDU in Baden-Württemberg ihren neuen Koalitionsvertrag vorgestellt. Im Abschnitt zur inneren Sicherheit wird die Ausweitung der sogenannten intelligenten Videoüberwachung angekündigt. KI-Videoschutz könne für mehr Sicherheit bei gleichzeitiger Schonung der Grundrechte sorgen. Das klingt doch schön. Wir haben darüber mit Martin Schwarzbeck, Redakteur bei Netzpolitik.org, gesprochen, der sich für Netzpolitik mit den Ankündigungen im Koalitionsvertrag beschäftigt hat. Und schließlich noch ein Kommentar, ob wir es mögen oder nicht, diese Regierung wird bleiben.
Die intelligente Videoüberwachung nach Vorbild des Mannheimer Modellprojektes werden wir ausweiten, heißt es im Koalitionsvertrag. Was ist das Mannheimer Modellprojekt?
Ja, das ist ein deutschlandweit einmaliger Feldversuch. Da ist die Innenstadt steht voller Kameras und diese Kameras sind an eine Software angeschlossen, die automatisch analysiert, was die Menschen dort tun. Also die guckt, ob jemand gerade tanzt, ob jemand rennt, ob jemand taumelt, ob jemand liegt, steht, sitzt, etwas zieht, etwas trägt, alle möglichen Klassen von Verhalten. Und bei bestimmten Verhalten, das ist nicht eindeutig festgelegt, das muss irgendwie mit einer Straftat zu tun haben, gerade mit dem Gesetz. Aktuell wird nach Schlägen und Tritten gesucht. Aber gescannt wird natürlich erstmal alles Verhalten und jeder Mensch, der sich da aufhält. Und wenn ein gesuchtes Verhalten erkannt wird, dann schlägt das System Alarm und dann guckt ein Polizist, ob er da irgendwie Kollegen hinschicken möchte.
Heißt, da sitzen in Anführungszeichen nicht nur Polizisten vor verschiedenen Bildschirmen, sondern die haben noch Unterstützung durch KI.
Die Vision ist, dass die Hauptarbeit die KI macht und quasi die PolizistInnen dann nur noch draufschauen, sobald eine Gefahrensituation detektiert wird. Aktuell ist das immer noch so, das System wird seit 8 Jahren da trainiert in Mannheim. Es ist immer noch so, dass es nur nebenbei läuft, dass die PolizistInnen die Bildschirme beobachten und das System selbst auch eigentlich nur weiter trainiert wird. Die konnten mir keinen einzigen Fall nennen nach 8 Jahren, wo das bei irgendwie der Aufklärung oder der Verhinderung einer Straftat geholfen hätte.
Heißt, wie in Anführungszeichen erfolgreich dieses Kameraüberwachungsmodell in Mannheim ist, was seit 2018 getestet wird, das kann man noch überhaupt gar nicht sagen. Vermutlich dann eher nicht so erfolgreich.
Genau, Sie können keinen einzigen Fall nennen. Kennzahlen, sagen Sie, geben Sie nicht heraus, werden auch nicht mal erhoben, können nicht in Zahlen dargestellt werden, weil der Erfolg besteht in der Weiterentwicklung des Systems. Also da werden seit 8 Jahren werden da die Menschen, die da rumlaufen, sind quasi Versuchskaninchen für so eine Technologie, die überhaupt gar nicht polizeilich genutzt werden kann. Noch.
Es soll in Baden-Württemberg nun aber nicht nur bei der Erkennung von Verhaltensmustern durch die Kamera bleiben. Welche technischen Erweiterungen sind noch geplant jetzt?
Ja, die wollen jetzt noch Echtzeit-Fernidentifizierung dazu schalten. Das ist ein ziemlicher Kracher, weil bislang war das deutschlandweit noch total verpönt, auch nur darüber nachzudenken, das beides auf einmal einzusetzen, weil beides, sowohl die Verhaltenserkennung als auch die Gesichtserkennung, so tief in Grundrechte eingreifen. Ja, ich meine, selbst in Mannheim wurde das als explizit als Datenschutzargument genutzt. Das haben immer alle gesagt, ja, aber wir nutzen ja keine Echtzeit-Gesichtserkennung, deshalb ist es okay, was wir hier tun. Und jetzt das Erste, was da Hagel und Özdemir beschließen, ist genau das, diese beiden Systeme in Mannheim zusammenzuschließen und dieses ganze Pilotprojekt, nennen sie es auch noch, auf 2 weitere Städte zu erweitern.
Diese Echtzeit-Fernerkennung, wie hat man sich die vorzustellen?
Das gibt es bislang einmal in Deutschland, das ist in Frankfurt am Main. Da funktioniert das System so. Das vermisst erstmal die Gesichter von sämtlichen Passantinnen und wandelt die quasi in einen Wert um und vergleicht dann diesen Wert mit dem Wert von Gesichtern, nach denen gesucht wird. Gesucht wird nach potenziellen Terroristinnen, aber auch nach mutmaßlichen Opfern von Entführungen, Menschenhandel, sexueller Ausbeutung. In Frankfurt ist es auch so, das ist ein absolutes Testfeld so, da sind Menschen Versuchskaninchen, das gibt es einmalig und die können auch, es gibt da keine Zahlen zu, wie gut das funktioniert. Das Einzige, was sie rausgegeben haben, ist eine einzige Erfolgsmeldung, wurde wohl mal eine vermisste Jugendliche damit aufgefunden. Genau, das wäre so die Echtzeit-Gesichtserkennung, die sie dazu schalten. Aber was ich Baden-Württemberg ja laut Koalitionsvertrag auch noch erlauben möchte, ist so eine, man kann es nennen, eine Gesichtersuchmaschine. Also die wollen, wie ja auch im Bund es gerade geplant ist, die wollen Bilder, zum Beispiel Bilder von die Videokameras aufnehmen, die Verhalten analysieren. Und diese Bilder können die dann mit Bildern aus dem Internet vergleichen. Ja, dann finden die dann, ob die Person irgendwie von ihrem Arbeitgeber ins Netz gestellt wurde oder ob die Person irgendwie auf dem Vereinsfoto ist oder sowas. Das heißt, theoretisch können sie dann auch wirklich fast jeden Menschen, den sie da KI-Videografieren, dann auch identifizieren.
Genau, und wenn das dann alles gekoppelt ist, dann können da erst die KI und dann später die Polizistin genau wissen, wer da in der Mannheimer Innenstadt genau was macht.
Ja, wir haben es ja theoretisch mit einem super dystopischen Gesamtsystem zu tun. Da guckt so ein Algorithmus, ob ich mich artig benehme, und wenn ich mich nicht artig benehme, dann guckt er direkt, wer ich bin und was für Hobbys ich habe.
Stichwort Gesichtserkennung. Welche Erfahrungen gibt es denn bisher mit Kameraüberwachung, mit Gesichtserkennung in Deutschland?
Es wurde ja schon mal am Berliner Südkreuz ausprobiert. Das war auch so, was war das? 2017, 2018. Interessant für uns ist ja vor allem die Falsch-Positiv-Rate. Also wie viele Menschen werden da zu Unrecht verdächtigt? Die Polizei war da sehr stolz drauf, dass sie eine Falsch-Positiv-Rate von 0,1% hatte. Jetzt muss man sich aber mal ausdenken, an so einem Bahnhof wie am Südkreuz, da laufen am Tag mehrere tausend Menschen lang. Das heißt, man hat jeden Tag mehrere Menschen, die da von der Polizei angehalten werden, sich dann erstmal ausweisen müssen, dann wird dem Ausweis vermutlich nicht mal geglaubt werden, weil die KI hat ja eindeutig gesagt, du bist diese gesuchte Person. Genau, also selbst wenn die Werte sehr niedrig ist, hat man es da immer noch, also jeder Fehlgriff ist da ja ein elementarer Eingriff auch in das Leben eines unbeteiligten Menschen.
Diese Kopplung von Kameraüberwachung, die Verhalten erkennen soll, und Überwachung mit Gesichtserkennung, die jetzt kommen soll. Wie ist die denn datenschutzrechtlich zu bewerten?
Also der Datenschutzbeauftragte des Landes ist im Moment noch, hat sich in seiner Stellungnahme einigermaßen zurückhaltend gezeigt, will sich wohl erstmal die konkrete Ausgestaltung angucken. Aber es zeigt sich natürlich aus den bisherigen Einschätzungen, die Datenschutzexpertinnen zu den einzelnen Technologien abgegeben haben, dass die Kopplung beider eine Art ultimative Datenschutzkatastrophe ist.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Einsatz von Videoüberwachungskameras nicht mehr nur da stattfinden dürfen soll, wo viel Kriminalität existiert, sondern allgemein dort, wo es die Kommunen für richtig halten. In Freiburg hat sich die Polizei in der Vergangenheit immer einen abgebrochen und die Fläche von irgendwelchen Gebieten genommen, um zu zeigen, dass dort übermäßig viele Straftaten vorkommen würden. Nun scheint das alles dann nicht mehr nötig zu sein. Was bedeutet nun diese räumliche Entgrenzung der Möglichkeiten, Videoüberwachung einzusetzen?
Ja, das ist auch ein ziemlicher Kracher. Da waren sich Grün-Schwarz ja schon jetzt vor dem Koalitionsvertrag einig. Es ist so, es gibt immer wieder Bestrebungen, das auszuweiten. Auch in Mannheim wollte man gerne mehr Flächen überwachen, als man aktuell überwacht. Aber da ist dann immer das Gesetz vor. Aktuell braucht es halt eben eine besonders hohe Kriminalitätsbelastung, damit irgendwo Video überwacht werden darf. Das ist auch von so Bundesverfassungsgericht würde das auch sagen. Man braucht schon irgendwie Kriminalität, sonst man kann das nicht einfach überall machen. Deswegen denken die sich jetzt dieses Hilfskonstrukt aus, das ist auch schon ein paar Jahre in der Mache, die strukturelle Kriminalitätsbelastung. Also die Kriminalitätsbelastung ist gar nicht mehr unbedingt zwingend hoch, aber weil es zum Beispiel ein hochfluktuierter Platz ist, weil er schwer einsehbar ist, solche Geschichten, deswegen können die das dann, also so ist der Plan in der Zukunft, einen strukturell kriminalitätsbelasteten Ort nennen. Und diese strukturell kriminalitätsbelasteten Orte wollen die dann auch schon Video überwachen können. Also von Hagel kam das Zitat, dass er es eigentlich gerne hätte, dass die Kommunen alle relativ freihändig entscheiden können, wo und welche Gebiete sie überwachen.
Was dann in der Konsequenz wahrscheinlich tatsächlich so wäre, weil das sehr offen ist, dieser Begriff, oder?
Also das ist ja so eine Videoüberwachung, die kostet nicht viel, wenn es demnächst dann per KI nicht mal mehr ein Polizist dahinter sitzen muss. Ich kann mir vorstellen, dass, also wenn es diese rechtliche Möglichkeit gibt, dann werden Kommunen davon Gebrauch machen.
Dann abschließend nochmal ein bisschen zusammengefasst, wie bewertest du die Pläne dieser doppelten KI-Videoüberwachung, des Ausbaus der doppelten KI-Videoüberwachung in Baden-Württemberg?
Ja, ich finde die extrem schwierig. Ich sage schon seit einer ganzen Weile, das habe ich immer gesagt, so geunkt, dass die, ich bin mir sicher, dass die das früher oder später zusammenschließen. Aber es wirkt immer noch so fern, weil halt eben alle so ganz pikiert davon Abstand nahmen, dass sie das, nein, wir tun das doch nicht beides auf einmal machen. Und jetzt geht da Baden-Württemberg einfach mal so in die Vollen. Das finde ich schon, also es hat mich erschreckt.
Das sagt Martin Schwarzbeck, Redakteur bei netzpolitik.org. In Baden-Württemberg sollen erstmals in Deutschland demnächst Kameras eingesetzt werden, die sowohl das Verhalten der Abgebildeten analysieren und bewerten, als auch deren Gesichter vermessen, um per Gesichtserkennung herauszufinden, ob sie von polizeilichem Interesse sind. In Mannheim soll das getestet werden und noch in zwei nicht genannten Orten.
Und wir bleiben beim Koalitionsvertrag für Baden-Württemberg. Er ist jetzt raus und die Fridays for Future are not amused, wie mit dem Thema Klima in dem Fahrplan für die nächsten 5 Jahre Landespolitik umgegangen wird. Paula Kanzleiter von den Fridays for Future stellt insgesamt eine große politische Leere fest. Mit ihr sprach Radio Dreieckland.
Ihr schreibt in eurer Pressemitteilung, Dieser Koalitionsvertrag ist ein Kunststück der Ambitionslosigkeit und bietet keine Antwort auf die großen Fragen unserer Zeit. Das Klima wird nicht als ernsthafte Krise behandelt, sondern wie ein Hobby für Baden-Württemberg. Gleichzeitig werden zentrale Mechanismen zur Zielerreichung zurückgeschraubt. Ja, was meinst du genau damit?
Ich meine genau damit, dass Klima sehr beiläufig tatsächlich behandelt wird in diesem Koalitionsvertrag. Man findet das an ein paar Stellen und natürlich in dem Kapitel zu Umwelt und Energie, dass die Klimakrise aber tatsächlich eine umfassende Krise ist, dass die Klimakrise etwas ist, was da eigentlich in jedem Kapitel vorkommen sollte und auch mit einer Klarheit vorkommen sollte, das lässt sich in diesem Koalitionsvertrag nicht finden. Vielmehr ist es so, dass sie eben selbst formulieren, naja, wir versuchen das Klima, dieses ganze Thema, eher so ein bisschen als Chance zu begreifen. Das ist es sicher an vielen Stellen, aber das ist nicht die einzige Realität, mit der wir hier arbeiten müssen, sondern wir müssen eben sagen, okay, es braucht harte Maßnahmen, es braucht klare Ziele und nichts davon findet sich in diesem Koalitionsvertrag. Ganz im Gegenteil, die Zwischenziele 2030 als Zwischenziel für Baden-Württemberg, das wird aufgeweicht. Da werden Unklarheiten geschaffen, wie man eigene Erfolge und Fortschritte überhaupt noch messen will. Da werden Kontrollgremien geschwächt und das ist ein ganz, ganz fatales Signal für die Klimapolitik in Baden-Württemberg.
Mhm. Meinst du das mit dem Zurückschrauben der zentralen Mechanismen oder gibt es da noch mehr?
Also das zentrale Problem oder das größte Problem, das es eigentlich in diesem Koalitionsvertrag gibt, ist, dass wir eigentlich 2030 ein klares Zwischenziel hatten. 2030 als Zwischenziel, in dem sich alle Landesregierungen, die eben in dieser Zeit Politik machen, die Verantwortung für das Land übernehmen, auch messen lassen. Diese Landesregierung, die wird 2031 enden. Also auch gerade diese Landesregierung ist da eigentlich in einer besonders großen Verantwortlichkeit. Was aber jetzt gemacht wird, ist zu sagen, naja, wir nehmen da irgendwie ein Mittel, das aber auch noch nicht ganz definiert ist, zwischen 2028 und 2033. Man zieht sich also sehr bewusst, gerade in dieser Legislaturperiode, aus einer Verantwortung heraus, den Klimasachverständigenrat, den man selbst auch als Unterstützungsmittel und als Beratungsgremium eingesetzt hat, der soll abgeschwächt werden und Emissionen, die von einer Bundespolitik kommen oder von einer EU-Politik, was aber total offen bleibt, wie man das überhaupt messen will, sollen nicht mehr in diese Klimaziele mit einbezogen werden. Ganz konkrete Maßnahmen, wie man die Ziele, also man sagt, man hält an den weiten Klimazielen ganz am Ende, daran hält man fest, aber hat kaum Maßnahmen, geschweige denn einen Plan, wie man das erreichen will, sondern den bestehenden Plan, der wird eben abgeschwächt.
Was wären denn die Möglichkeiten der Landesregierung, da statt abzuschwächen, nachzuschärfen?
Man könnte natürlich einmal allein schon bei den Zwischenzielen bleiben. Man könnte sagen, okay, wir stärken hier das Klimaschutzgesetz, dass es auch einen tatsächlichen Plan gibt, was passiert, wenn man diese Zwischenziele nicht erreicht, dass nicht alles auf künftigen Generationen eben liegen bleibt, dass nicht Klimapolitik auch im Ende dann ja auch meiner und unserer Generation liegen bleibt. Man könnte aber auch in einer ganz konkreten Umsetzung sagen, okay, Klimaschutz wird zur kommunalen Pflichtaufgabe, dafür setzen wir uns ein. Man könnte sagen, wir versuchen die Windkraft enorm auszubauen. Der Klimasachverständigenrat empfiehlt, nachdem die Ziele eben im letzten Jahr verfehlt wurden, eine Verzehnfachung des Windkraftausbaus. In diesem Koalitionsvertrag finden sich kaum irgendwelche konkreten Aussagen zum Thema erneuerbare Energien. Man könnte den Zukunftsfonds, den die Landesregierung in diesem Koalitionsvertrag mit aufsetzen will, da könnte man klimapolitische Maßnahmen und klimapolitische Ziele mit reinnehmen. Also es gibt eigentlich ganz, ganz viele Chancen, die genutzt werden könnten in diesem Koalitionsvertrag, sind sie aber nur als Lücken zu finden.
Wie seht ihr die Rolle speziell von Baden-Württemberg in der Klimapolitik?
Baden-Württemberg rühmt sich ja damit oder hat sich jedenfalls lange damit gerühmt, Vorreiter in der Klimapolitik zu sein. Und das insbesondere in so einem wirtschaftlich und industriell starken Land. Ich glaube, das ist auch ein ganz gutes Zeichen für ganz Deutschland. Und das hat aber auch erstmal konkrete Erfolge gebracht. Also wir sind zum Beispiel sehr weit in der Wärmeplanung. Und wenn man da jetzt tatsächlich in eine Umsetzung gehen würde, dann könnte man Handwerkerkapazitäten hier in Baden-Württemberg binden. Und die würden dann aber später, wenn andere Bundesländer nachgezogen haben, da nicht fehlen, weil wir eben diesen Schritt voraus sind. Also das ist so die Rolle, die wir bisher versucht haben einzunehmen, wenn auch an vielen Stellen ungenügend und uns vielleicht ein bisschen mehr gelobt haben, als die Realität ist. Und die insbesondere die CDU, und das ist jetzt eben in diesem Koalitionsvertrag aufgenommen worden, spricht sehr gerne von einem Goldplating statt von einer Vorreiterrolle. Spricht sehr gerne davon, man müsse ja in Baden-Württemberg nicht mehr machen als notwendig, statt tatsächlich die Chancen und Möglichkeiten zu sehen, die es selbst für die Werte der CDU, die ja auch für Sicherheit und Wirtschaft stehen möchte, die Klimapolitik hier haben kann. Ich und wir würden sagen, das ist kein Goldplating, ganz im Gegenteil, dieser Widerstand gegen das vermeintliche Goldplating, das ist eine komplette Ambitionslosigkeit und das ist das, wie sich dieser Koalitionsvertrag lesen lässt.
Und kommt da von den Grünen nicht mehr oder sind Sie schon im Kretschmann-Modus, der ja auch viele Jahre hier für alternative Energien zum Beispiel recht wenig Power gebracht hat?
Bereits im Wahlkampf waren die Grünen ja schon im Kretschmann-Modus. Also da wurde ja nicht groß mit Klimapolitik oder irgendwelchen ambitionierten Werten außerhalb des Themas Wirtschaft vorangegangen. Und das ist jetzt eben auch in diesem Koalitionsvertrag zu finden. Also abgesehen davon, dass sich CDU und Grüne auf das Thema Wirtschaft und die soll irgendwie wieder wachsen geeinigt haben, haben sie sich nicht wirklich auf irgendwelche Werte geeinigt. Also politisch scheint dieser Koalitionsvertrag an vielen Stellen sogar ganz schön leer zu sein. Und da fragt man sich natürlich schon, mit was sind die Grünen überhaupt schon mal in diese Koalitionsverhandlungen reingegangen, mit welchen Ansprüchen und wie bereit waren sie dann auch, ihre vermeintlich eigenen Werte zu verteidigen. Rausgekommen ist auf jeden Fall nicht viel. Also das für mich persönlich Schockierendste in diesem Koalitionsvertrag ist wirklich, wie Klima behandelt wird, dass so getan wird, als wäre das einfach ein Hobby, das wir hier privat in Baden-Württemberg haben und nicht eine der größten weltweiten Krisen unserer Zeit. Das finde ich wirklich das Wichtigste.
Diese Woche waren eine ganze Reihe von Ausschusssitzungen des Freiburger Gemeinderats, darunter die Sitzung des Bauausschusses und die gemeinsame Sitzung des Ausschusses für Schule und Weiterbildung und des Kinder- und Jugendhilfeausschusses. Michael war für Radio Dreieckland dabei und berichtet im Studio über wichtige Punkte.
Ein Thema, was in beiden Ausschüssen verhandelt wurde, war der Baubeschluss zur Gemeinschaftsschule Dietenbach. Was gibt es dazu zu sagen, das wird ein Großprojekt?
Ja, das wird das größte Freiburger Bauprojekt in der nächsten Zeit werden. Gegenwärtig ist mit Indizierung, also mit Preissteigerung eingerechnet, ungefähr 200 Millionen bestehend aus Baukosten von 186, 187 und 13 Millionen für die Innenausstattung in zwei Bauabschnitten. Das soll ja eine Gemeinschaftsschule werden, die bis hoch zur 12. Klasse gehen wird, 13. Klasse ist es ja mittlerweile, gehen wird und ein Teil des Geländes, das ist das, was westlich der verlängerten Karl-von-Ossietzky-Straße, die dort eine reine Fahrradstraße wohl werden soll, liegt, ist der Campus der Grundschule, also der Grundschulzweig und ein Teil des Sekundar-1-Bereiches. Und Sekundar-1 und Sekundar-2 sollen dann rüber in die östlichen Teil, also in Richtung Schwarzwald gerichteten Teil der Karl-von-Ossietzky-Fahrradstraße liegen. Dort wird auch noch eine größere Sporthalle sein. Auch links ist eine Sporthalle allein für den Grundschulbereich und dann noch eine Mensa plus auch noch technische Gebäude, die teilweise auch nur in die Unterkellerung reingehen werden. relativ enges Grundstück und das war dann viel der Thematiken im Bauausschuss eher.
Von was für SchülerInnenzahlen?
1500 bis 1600 werden das dann im Endausbau sein. Erstes Schuljahr, richtiger Bezug, wird wahrscheinlich sein 30, also Schuljahr 30, 31.
Also die Schule soll schon dann grob fertig sein, wenn auch die ersten Häuser dann...
So wird das wohl sein und sicherlich ist der Bedarf auch im Westen hinreichend, das sieht man ja auch an den umliegenden Schulen, sei es das Kepler-Gymnasium, die ja auch Opfingen aufnimmt etc. Und da sind ja auch Baugebiete, die mitbeschickt werden von diesen Schulen. Wobei, wie gesagt, die Sekundarstufe 2 wird erst eigentlich relativ später fertiggestellt sein.
Ein weiteres Thema im Bauausschuss war die Rempertstraße. Von verschiedenen umweltpolitischen Gruppen gibt es ja schon lange die Forderung, dass diese verkehrsberuhigt wird, dass die Sicherheit für Studierende, die zur Mensa gehen, da erhöht werden sollen. Und nun soll wohl tatsächlich die Rempertstraße im Zuge des Fernwärmeausbaus, wo sowieso die Straße aufgemacht werden muss, umgestaltet werden. Es soll ein Begleitgremium dann geben, wo auch Vertreter verschiedener Gruppen, aber auch vom Einzelhandel etc. Anwesend sein sollen. Gab es noch was Spannendes zu dieser Umgestaltung?
Eigentlich nicht, außer dass die Gruppen schon ihre Leute bestimmt haben dann aus dem Gemeinderat und auch noch vorgeschlagen haben, andere neben dem Rektorat und dem AStA der Universität und dem Lokalverein, Bürgerverein, Forum, Sedernquartier, Stadtinitiative gemeinsam und Bündnisplatz für Menschen, das ist das Aktionsbündnis, wo VCD und so wie alles drin sind. Ja, da soll es also, wie gesagt, diesen beratenden Ausschuss geben. Ich denke, dass die Planung der Verwaltung nicht darauf hinausläuft, den Durchgangsverkehr zu beenden. Ich denke auch, dass dieser Prozess, der jetzt im Juni 26 beginnen soll und bis ins zweite Halbjahr 27 mit der Ausarbeitung der Umgestaltungsplanung mit begleitender Beteiligung der Öffentlichkeit dann stattfinden soll, nicht dieses zum Gegenstand hat. Und es ist auch noch vollkommen offen, wie der Karl-Rahner-Platz, der ja von der Universität jetzt eher als Abstellparkplatz mehr oder minder benutzt wird, aber dann auch beim Umbau des KG4, also der uralt Uni-Bibliothek, dass das als Abstellplatz für ihre Baumaßnahmen intendiert ist. Also insofern ist da, was die Gestaltungsmöglichkeiten angeht, da ja beide Parkplätze da auch drin sind, die private Parkanlage in der Rembertstraße, wie auch der Zugang zu der Uni-Parkstraße, müsste man eigentlich einen größeren Umriss machen für diese Planung. Man müsste eigentlich im Prinzip hochgehen, diese Verlängerung, die in die Kajo direkt reinführt und den Zugang zum zumindest für die Unigarage, mal ein bisschen anders anzulegen als über die Rempertstraße. Wäre ja auch eine Möglichkeit, mal denkbar, aber ist im Prinzip durch die Landesimmobilien eigentlich ausgeschlossen, wenn die nicht mitspielen. Aber es geht über den Holzmarkt
interessant
hinaus.
Interessant wird es dann zu beobachten sein, wie die einzelnen Interessen da
gewichtet werden. Ja.
gewichtet werden.
Zum Zuge
die Vertreter
und
des Einzelhandels, die verteidigen ja oftmals jeden Parkplatz mit Zähnen und Klauen. Wir werden darüber auf jeden Fall berichten, wie das Ganze weitergeht. Dann unter anderem noch ein Punkt war der Bebauungsplan unter Viere Nord. Da verbirgt sich dahinter, dass die Viere nicht weiter zugebaut werden soll, um besser sich ans Klima und auch Klimahitze, Starkregen etc. anzupassen.
Ja, das stimmt. Wir haben da ja schon öfters mal drüber geredet gehabt, auch dass es einen ziemlichen Wirbel gegeben hat, weil natürlich die Anlieger dort ein Interesse haben, die bauliche Nutzung in die zweite Reihe zu verlegen. Und das ist im Prinzip, und das zeigt sich jetzt auch, und das beweisen auch alle neueren Untersuchungen über die Ausdehnung der Wärmespots, die sich praktisch in dieses Gebiet hinein bewegen und damit die eigentlich früher gegebene Kaltluftbrücke und Neukaltluftbildung gemacht haben, schon durch die Entscheidung, ich glaube, es war schon unter Böhme, der Verdichtung des Bereiches hinten in Richtung Osten, hin zur Günterstalstraße, da ist ja kräftig hier alles nachverdichtet gewesen und worden. Das hat dazu geführt, dass diese Wärme Intensität und Hitzespott sich bilden können. Tatsächlich hat das Gebiet eine ziemlich hohe Kaltluftfunktion und dadurch, dass die jetzt in Anführungszeichen ehemaligen Villen der 70, also des Kaisers, Zweiten Kaiserreichs, was da gebaut worden ist, tatsächlich diesen Kaltluftfunktion übernehmen in solchen Hitze, dass sich neue Kaltluft da bilden kann. Und es wäre tödlich, also praktisch also für alle Umliegenden, wenn dort auch noch in der zweiten Reihe bebaut wird, was ja teilweise schon bei der Basler Straße auch gemacht worden ist.
Ja, was da hat durchaus schon stattgefunden hat. Jetzt schreitet man endlich ein. Ja, kommen wir noch zur Sitzung des Schulausschusses und Jugendhilfeausschusses. Welchen Punkt fandst du dort am spannendsten?
Ja, es war leider sehr schlecht geplant von der Verwaltung, in diesem Fall von Bürgermeisterin Buchheit. Speak Out war eigentlich für 16 Uhr angesetzt, fiel aus, weil die entsprechenden Infragekommenden nicht kamen. Dann ging das um 16.30 Uhr los. Eine vollgepackte Tagesordnung, die da drauf war, bis hinein. Viele interessante Punkte, manche auch mit nur mündlichem Vortrag, aber immerhin wurden die Präsentationen dort gemacht. Also sei es der Sachstand, wie sieht's jetzt aus mit der Einführung des gesicherten ganztägigen Grundschulbedarfes an den Grundschulen. Erste Klassen gehen da ja jetzt im neuen Schuljahr dann los. Da gab es einen Vortrag und es gab aber, was ich eigentlich am interessantesten fand, war eigentlich der Punkt, dass ein Pilotprojekt gestartet werden soll in der Vauban-Schule, der Caroline-Kasper-Schule, für inklusive Beschulung. Das ist vielleicht für alle, die das nicht so genau kennen, beziehungsweise nur indirekt kennen. Es ist einfach so, dass im Moment es einen Anspruch an die Stadt als Jugendhilfeträger gibt, der heißt, wenn ich in eine Schule, in eine Regelschule gehe, hat jede Familie oder jedes Kind den Anspruch darauf, eine Assistenz zu bekommen. Ist wahnsinnig teuer, das ist der eine Punkt und das wird auch gerade in Berlin heftig diskutiert, dass das abgeschafft werden soll, dieser Rechtsanspruch, sondern es soll einen Vorrang geben für infrastrukturelle Maßnahmen. Und hier soll ein Pilotprojekt praktisch das erproben. Alle, die da jetzt aus dem Behindertenbeirat oder Ramon Katrain sagten, das, was da als Kräuselpapier ist, das ist schlecht, aber tatsächlich ist es wahrscheinlich für die reale Inklusion besser. Man würde an den Schulen selbst Inklusionsbeschäftigte machen, die dann für alle an der Caroline-Kasper-Schule, aktuell glaube ich 14 Personen, dann Ansprechpartner sind und auch Rücksprache und auch so leisten in Bezug auf die wirkliche reale Teilnahme, inkludierende Teilnahme an den Unterrichtsformen, die ja auch mittlerweile durchaus ganz offenere Gruppen haben etc. Also das wäre im Prinzip die Vorstellung, die dahinter steht.
Heißt, das wären dann Personen, die Menschen mit Behinderung unterstützen, aber die dann in der Schule, die also eher gekoppelt sind auch an LehrerInnen, genau, etc., die dann vielleicht so ein bisschen besser...
Sogenannte multiprofessionellen Teams, die dann sich bilden sollen und wo das auch weitergeleitet wird an die Lehrerinnen und so weiter, dass das also besser
vielleicht
funktioniert.
Dann einen besseren Draht jetzt in der Schule haben als jetzt Leute von externen...
Ja, das ist immer noch offen. Das war eine Frage, die Gregor Moberg zum Beispiel aufgeworfen hat. Warum, er kapiere es nicht, weshalb auf der einen Seite eben das öffentliche Trägerschaft ist und auf der anderen Seite jetzt wieder ein externer Träger, der sehr viel Erfahrung hat, damit beauftragt werden soll an der Caroline-Kasper-Schule. Kangoo nennt sie diese Vereinigung, aber die sehr viel Erfahrung damit einfach auch haben soll. Aber trotz und alledem, es hat natürlich auch seine Vorteile, wenn du unabhängig von dem Schulträger bist, also den Landespersonal. Die Lehrer sind ja eigentlich Landespersonal, ja. Und der Schulträger in diesem Fall die Stadt, beauftragte noch einen externen Träger. Aber dadurch, dass die Einbindung in dieses multiprofessionelle Team vorgesehen ist, kann das natürlich auch andere Impulse in die Lehrerinnenschaft hineingeben. Muss nicht, kann nicht, hängt ab auch von den Leitungsstrukturen und den Schulgremien da drinne. Auf jeden Fall, geplant wird das natürlich unter Kostengesichtspunkten. Da muss man recht nüchtern sein. Also das, wenn wir von 4 Vollzeitäquivalenten sprechen, wo jetzt 1:1 Betreuung von 14 ist, ist natürlich der Effekt, der sich dann in der Kasse der Stadt möglicherweise niederschlägt, durchaus nicht unerheblich, sagen wir es mal freundlicherweise so.
Also da geht man schon ein bisschen in Richtung von diesen Kürzungsvorschlägen, die von in der Bundesseite jetzt gemacht werden.
Was nicht zwangsläufig so sein muss. Aber da ja, wir haben jetzt gerade ja die Steuerschätzung letzte Tage gehabt, die Kommunen jetzt schon wieder ein neues Defizit als von den Hälfte der steuerrückläufigen Einnahmen fällt zulasten der Kommunen, wird das natürlich wieder genauso im Prinzip auslaufen, wenn sowas drin steht im Gesetz, Vorrang infrastruktureller Maßnahmen vor individuellen Rechtsansprüchen. Ja. Für die Stadt heißt es zunächst mal in so einem Pilotprojekt, die Eltern haben immer noch das Recht, beziehungsweise die betroffenen Kinder haben das Recht, individuelle Assistenzen zu machen, solange das Gesetz nicht geändert ist.
Ja, ansonsten war auch allgemein die Weiterentwicklung der Schulsozialarbeit Thema. Gibt es da noch was?
Ja, Freiburg ist ja noch in einer relativ wird jetzt aufgestockt, wir sind aber weit entfernt davon, was eigentlich die fachlichen Empfehlungen sind. Das heißt, Sie haben es mal so ausgerechnet, Sie kommen jetzt bei 1,25 bei bestimmten Schulen Sozialarbeiterstellen, die dann meistens gesplittet sind und nötig wären eigentlich 4, wenn man es umrechnet auf die Fachkompetenz. Also immerhin hat Freiburg es geschafft, flächendeckend Sozialarbeitsstunden in den Schulen zu verankern. Und da sind wir sicherlich Baden-Württemberg weit, andere Bundesländer sollte man lieber nicht vergleichen, aber sind wir sicherlich durchaus in einer durchaus halbwegs vernünftigeren Lage als viele andere Städte, wie zum Beispiel im Oberrheingraben Karlsruhe, wenn man daran denkt, die ganz andere finanzielle Probleme dann jetzt auch haben damit.
Ja, und ansonsten war unter anderem noch Thema eine Kategorisierung der verschiedenen Schulen, je nachdem, ob dort viele Menschen aus ärmeren Haushalten in die Schule gehen, ob dort viele nicht deutsche MuttersprachlerInnen in die Schule gehen. Dort gibt es dann fünf Kategorien, in die die Freiburger Schulen eingeteilt wurden und dann wahrscheinlich auch je nachdem mehr Unterstützungsbedarf, was Sozialarbeit etc. angeht, haben als andere. Wir werden da, denke ich, auch nochmal drauf gucken.
Heute Vormittag war wieder Schulstreik gegen die Wehrpflicht angesagt. RDL war vor Ort. Hier hört ihr einen Ausschnitt aus der Kundgebung.
Wir müssen Nein sagen, Nein und wieder Nein. Deutschland treibt eine Militarisierung voran ohne Gleichen. Mit uralten Narrativen, um das zu unterstützen. Wir wollen von der Linkspartei eine KDV-Beratung anbieten, um junge Menschen zu unterstützen und zu schützen. Wir werden, ich bestehe darauf, dass die Linke eine antimilitaristische Friedenspartei ist und da werde ich auch für kämpfen. Es gibt leider auch in unserer Partei vereinzelt Stimmen, die das anders sehen, aber dagegen engagiere ich mich und wir werden eine KDV-Beratung anbieten und zwar ab Mitte Juni. Es gibt schon KDV-Beratung für alle jungen Menschen, die verweigern wollen, die DFGVK. Macht super Arbeit und wir werden zusätzlich freitags von 16 bis 18 Uhr ab Mitte Juni ungefähr auch eine KDV-Beratung anbieten. So. Und zwar wird das sein in der Karlstraße, das ist das Linksbüro. Karlstraße, das ist gar nicht so weit weg, das ist in der Nähe von der Altstadt. Dafür wird es aber noch viele Infos geben und das wollte ich nur hier nochmal kurz ankündigen. Das war's schon.
Eine ausführlichere Berichterstattung zum Schulstreik gegen die Wehrpflicht am heutigen Freitag werdet ihr in der kommenden Woche bei RDL hören und auch auf der Webseite rdl.de finden. Am 27. April war der Auftakt des Gerichtsprozesses gegen die Ulm 5 in Stuttgart-Stammheim. Sie haben sich im September 2025 festnehmen lassen, nachdem sie in das Ulmer Gelände der israelischen Waffenfirma Elbit eingedrungen waren. Ihnen wird unter anderem Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung vorgeworfen. Da das Gericht der Verteidigung verwehrte, bei den Angeklagten zu sitzen, kam es vor Gericht zum Eklat. Wir haben einen Aktivisti zum Prozessauftakt interviewt, der am besagten Montag vor Ort
die
war.
Die U5 haben ein bisschen Sachschaden gemacht und werden wie die größten Verbrecher, Terroristen behandelt.
Am 27.04. war der Prozessauftakt des Gerichtsprozesses gegen die Ulm 5 in Stuttgart-Stammheim. Sie wurden im September 2025 festgenommen, nachdem sie in das Ulmer Firmengelände der israelischen Waffenfirma Elbit eingedrungen sind. Seitdem sitzen sie in Untersuchungshaft, was ungewöhnlich lange ist. Ihnen wird Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung in einer Höhe von geschätzt 1 Million Euro vorgeworfen. Hinzu kommt der Vorwurf der Mitgliedschaft einer kriminellen Vereinigung und Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Letzteres offenbar wegen der Verwendung der Parole »From the river to the sea«. Schon im Vorhinein waren die sehr restriktiven Bedingungen der Untersuchungshaft auffällig. Die Haft der 5 in 5 verschiedenen Knästen, 23 Stunden Isolationshaft, erschwerte Kontaktaufnahme mit AnwältInnen, Besuch, der nur getrennt durch eine Glasscheibe erlaubt war und Schikanen durch das Haftpersonal. Dass der Prozess nun dazu noch in Stuttgart-Stammheim, dem RAF-Knast, abgehalten wird, ist für die Verteidigung ein klares Zeichen, dass es sich um einen Schauprozess handelt, der die 5 als gewaltbereite Terroristen framen soll. Mit dieser aufgeladenen Stimmung kam es beim Prozessauftakt vor Gericht zum Eklat. Wir haben dazu Penny befragt, ein Aktivist, die das an besagtem Montag in Stammheim war.
Kannst du uns vielleicht erstmal beschreiben, wie sah es denn im Gerichtssaal aus?
Ich muss dazu sagen, ich war jetzt nicht im Gerichtssaal drin, es waren andere Leute drin, zum Beispiel 10 Angehörige und wir waren vor der Tür, was eben Leute, die von drinnen an der Pause gesagt haben oder die AnwältIn. Genau, das Stuttgart-Stammheim, der Prozess ist eine Aussage, so das ist so High Security Terrorgeschichte. Also zum Anfang mal der Zuschauerraum war mit einer Glasscheibe getrennt. Man hat also, wenn die Richterin oder ein Richter die ein Mikrofon vorne runterdreht, dann hat man hinten nichts gehört, was auch der Fall war. Ansonsten sind die 5 Angeklagten, die Ulm 5, in separaten Einzelzellen, also auch mit Glasscheiben, kugelsichere Glasscheiben, genau saßen da. Das Gericht hat eigentlich vorgesehen, dass die AnwältIn nicht mit ihnen zusammensitzen. Genau so war die Aufteilung.
Was hast du so gehört, wie die Stimmung dann dementsprechend war? Also was haben die Menschen so erzählt, wie es so sich angefühlt hat, in diesem Gerichtssaal zu sein?
Die Leute haben sind so kleine Sachen, dann haben gesagt, das war die Stimmung ist aufgebrandet. Ich weiß nicht, ob ihr das Insta-Video gesehen hattet, als die Ulm 5 dann so nach und nach reingekommen sind, dass immediately großer Applaus aufgebrandet und es gab so halt Blickkontakte mit Herzen und sowas. Was sonst so die Stimmung war, eben als es dann eben weiterging im Prozessverlauf und das Gericht mit den AnwältInnen sie so gecancelt hat, das hat man nicht hinten nicht gehört. Da hat man dann nur gesehen, dass vorne irgendwas geredet wurde.
Jetzt bist du schon drauf eingegangen, die Verteidigung durfte nicht bei den Angeklagten in diesen Glaskästen sitzen. Kannst du nochmal zusammenfassen, warum diese Sitzordnung so relevant ist für wie dieses Verfahren geführt wird und was dann passiert ist, als sich die Verteidigung irgendwie dagegen wehren wollte?
Zu der Aufmachung mit den die 5 Angeklagten sind in diesen Einzelkabinen drinne ohne ihre AnwältIn. Das trägt die Handschrift von dem, was da so versucht wird zu konstruieren. Das soll so, die sind ultra gefährlich, die haben Sachen kaputt gemacht und es steht auch Antisemitismus in der Anklageschrift. by the way, das mies argumentiert, aber sie versuchen das so krass zu terrorisieren, so die 15 ultragefährlich dürfen nicht getrennt werden, müssen getrennt werden von ihren AnwältInnen. Zurück zu dieser Prozessordnung. Die AnwältInnen haben dem nicht zugestimmt, sind dementsprechend stehen geblieben und haben versucht, auf diese missliche Lage aufmerksam zu machen, dass die ganze Aufmachung, dass es in Stuttgart-Stammheim ist, haben sich dagegen gewehrt, haben versucht, Anträge einzubringen. Das Gericht hat ihnen das Wort nicht erteilt. Ging dann am Anfang eine Weile hin und her und dann hat das Gericht gesagt, ja nee, jetzt machen wir eine Pause. Und dann war 2 Stunden Pause. Genau, dann war so eine kleine Hoffnung oder hätte ja sein können, dass das Gericht sich umentscheidet und sie mit ihren ihren Angeklagten während dem Prozess reden können, was ein Grundrecht ist oder was selbst in einem Hochsicherheitsverfahren. Die Beate Zschäpe saß mit ihren Anwältin Dicke nebeneinander und die haben 9 Menschen umgebracht. Und die Ulm 5 haben ein bisschen Sachschaden gemacht und werden wie die größten Verbrecher, Terroristen behandelt. Nach der Pause sind die Anwältin straight in diese Kabinen gegangen von ihren Angeklagten. Das hat, um eben ein Zeichen zu setzen, dass sie das nicht hinnehmen wollen, wie der ganze Prozess aufgemacht ist und wie er durchgezogen werden soll. Und dann hat das Gericht das nicht gut gefunden und hat den Prozess für Montag pausiert oder ausgesetzt.
Hast du denn das Gefühl, es wurde so von beiden Seiten, war irgendwie diese provokante Stimmung in der Luft?
Ja, ich glaube, also was man so bei Gerichten überhaupt mal sagen muss, ist, dass man da jetzt nicht von so gleichberechtigten Akteuren sagen kann, eben wie das Ganze aufgemacht ist, das ganze Schreckgespenst da so konstruiert wurde, das hat nicht an dem Prozesstag angefangen, das hat eigentlich angefangen wie, also seit die Ulm 5 dann inhaftiert wurden und dann ist auch Zugang zu AnwältInnen permanent erschwert gewesen, sogar ganz verwehrt wurde, dass die Ulm 5 ja nicht mit ihren AnwältInnen sprechen konnten oder sehr, sehr schwierig war, das zu machen. Auch, dass sie in 5 unterschiedlichen Gefängnissen untergebracht wurden, dient dazu, so dieses Schreckgespenst aufrechtzuerhalten von diesen TerroristInnen, als auch AnwältInnen haben versucht, Kontakt mit dem Gericht aufzunehmen, um so Standardsachen zu fragen, wie das abläuft alles. Das Gericht hat ignoriert, hat nicht geantwortet und irgendwann, als ihnen dann wahrscheinlich die E-Mail-Flut von den Anwältinnen zu groß war, haben sie den Anwältinnen verboten, sich bei ihnen zu melden. Als noch Ergänzung dazu, auch wie das jetzt versucht wird, also vor allem von so deutschen Medien, weiß nicht, Spiegel oder die Schwäbische Zeitung oder die Stuttgarter Zeitung, die framen das dann so mit, ja, die Anwältin sprengen mit provokantem Verhalten den Gerichtsprozess, aber genau, actually stehen sie dafür ein, dass eine Strafprozessordnung eingehalten wird, dass das noch ungefähr ein bisschen Rechtsstaatlichkeit zeigt.
Jetzt hast du ja erzählt, dass du selber draußen warst, weil den ganzen Tag von vor dem Gerichtsgebäude eine Kundgebung angemeldet. Was ging denn so draußen vor dem Gerichtssaal? Also wie wurde Solidarität ausgedrückt?
Oh, schön. Ja, da mag ich gerne drüber erzählen, weil das war also aufgrund diesem heftigen Setting vor diesem krassen Gebäude, das ist so der größte Knast, das größte Gefängnis in Baden-Württemberg, das hat so fette NATO-Drahtrollen auf den Dächern. Das war sehr bedrohlich, beängstigend, da auch heute am Morgen hinzufahren. Wir waren dann um 7.30 Uhr da, aber da war dann schon der Soli-Bus da aus Berlin, wo rund 40 Leute da waren. Diese Energie, die war von Anfang an zu spüren. Das war großartig, wie die Energie da war. Wir standen da, haben angefangen zu shouten, zu rufen. Wir hatten Transparente dabei. Es war sehr süß. Die Rote Hilfe in Stuttgart und Friends, die hatten eine Kundgebung gemacht, wo wir dann auch verschiedene Reden gehört haben von AkteurInnen, die da so beteiligt waren. Es gab Essen, gespendetes Essen, es gab Kaffee und Kuchen und Tee. Und es war eine sehr starke Stimmung, da halt auch nicht so vereinzelt da zu stehen und so, oh scheiße, was für ein riesen krasser Komplex das da ist, sondern es war das war eine enorme Energie, die da war. Das hat unglaublich elektrisiert und hat dann darüber hinweggetäuscht, dass sowohl ich als auch die Leute, die im Solibus waren aus Berlin, völlig übermüdet waren. So, wir waren alle die ganze Zeit hyped und wollten so die größte Aufmerksamkeit schaffen. Und genau, als ein weiteres Dings, als die Ulm 5 dann einzeln in einzelnen Autos reingefahren wurden in den Knast, gab es auch immer sehr laute und Shoutings, um die Solidarität zum Ausdruck zu bringen, um zu zeigen, so hey, die sind nicht alleine. Und genau, das war so, glaube ich, das ist, glaube ich, so der Kern von diesen Kundgebungen vor der Tür.
Was geht denn in Freiburg gerade so? Wie wollt ihr euch solidarisieren?
Was noch zu sagen ist mit, ich war aus Freiburg alleine da, habe aber noch einzelnen Besuch gesehen, mit denen wir dann auch uns gleich verabredet haben, dass wir eine Mitfahrbörse in Freiburg starten, dass wir Leute einladen, motivieren, an einzelnen Tagen oder auch häufiger mit nach Stuttgart zu fahren und Solidarität vorm Gericht und im Gericht zu zeigen. Wir suchen Leute, die ein Auto fahren können, und genau da versuchen wir es zu starten mit Social Media. Wir werden es auf taka.fr stellen, wir werden es in bestimmten Kanälen teilen und wir werden auch noch vereinzelte Veranstaltungen dazu machen, um das Thema auch weiter öffentlich in die Öffentlichkeit zu bringen, zu organisieren zusammen, weil es waren am Anfang waren es 20 Prozesstage angesetzt. Wahrscheinlich werden das viel mehr, aber es wird auf jeden Fall so bis in Juli gehen. Da wollen wir halt auch Leute einladen, uns mit uns zusammen zu organisieren, dass wir das auf vielen Schultern gemeinsam stellen können, da eine starke Mobilisierung aus Freiburg zu bekommen.
Vielen Dank, Penny, für deine Erzählungen oder deinen Bericht, wie es war am Montag beim Prozessauftakt Auftakt gegen die Ulm 5 in Stuttgart-Stammheim. Und wenn ihr euch selber ein Bild machen wollt von diesem Schauprozess, der da abgehalten wird, fahrt doch gern mit und meldet euch bei der Mitfahrbörse.
Bei Radio Dreieckland gab es zu dem eben gehörten Interview über die Ulm 5 Diskussionen und Kontroversen. Ihr hört nun einen Kommentar von RDL-Redakteur Andreas. Kritik am Rechtsstaat geht auch ohne Solidarität mit den sogenannten Ulm 5. Der Beitrag über die sogenannten Ulm 5 hat innerhalb von Radio Dreieckland zu kontroversen Debatten geführt. Weil der Beitrag zudem ohne Nennung einer Autorin veröffentlicht wurde, möchte ich vorab deutlich machen, dass der Beitrag nicht die Meinung der Gesamtredaktion wiedergibt oder gar als ein RDL-Statement verstanden werden darf. Dabei möchte ich den AutorInnen nicht unterstellen, dass sie mit dem Weglassen ihres Kürzels oder Namen gerade diesen Eindruck einer allgemeinen RDL-Meinung vermitteln wollten. Vermutlich haben sie eine Autorennennung einfach nur vergessen. Was leider auf rdl.de häufiger vorkommt und eine schlechte Praxis darstellt. Einiges an dem Beitrag ist hörenswert. Zu Recht werden die Umstände eines Prozesses kritisiert, der eines Rechtsstaats nicht würdig ist. Wenn an historischem Ort, dem eigens für die Prozesse gegen die RAF gebauten Prozessgebäude in Stuttgart-Stammheim, die Angeklagten hinter Panzerglas geführt werden und keinen direkten Kontakt zu ihren AnwältInnen haben, dann können einem Zweifel an einer unvoreingenommenen Rechtsprechung kommen. Wer auch immer die Umstände dieses Prozesses verantwortet, beweist alles andere als Fingerspitzengefühl. Vielmehr wird hier eine befremdliche Agenda verfolgt. Denn die Theatralik dürfte kaum einem tatsächlichen Sicherheitsrisiko geschuldet sein, als vielmehr einer medialen Inszenierung und Dämonisierung der Angeklagten. Es sind Bilder, die an Orbáns Ungarn erinnern oder auch an die Schauprozesse der letzten Jahre in Moskau. Teile der seit dem 7. Oktober stark radikalisierten antizionistischen Szene in Deutschland verteidigen oder verherrlichen den Terror der Hamas. Ob es sich deshalb solche Sicherheitsmaßnahmen wie hier braucht, ist doch mehr als fragwürdig. Leider ist auch einiges an dem Beitrag zu kritisieren. Die interviewte Person war nicht selbst im Gerichtssaal und konnte daher keine eigenen Eindrücke über das Geschehen dort wiedergeben. Überhaupt ist die Entscheidung zu kritisieren, dass gerade sie als Berichterstatterin herangezogen wurde. Sie stammt aus dem Umfeld der Freiburger Gruppe Palästina spricht und weiteren antisemitischen Gruppen und war in Stuttgart, um an einer Solidaritätskundgebung für die Angeklagten teilzunehmen. Es war vorhersehbar, dass sie über den Prozessauftakt nur in einer gegenüber den Angeklagten unkritischen und zudem sehr emotionalisierten Perspektive berichten würde. Seit Ende 2023 markierte diese Person einen freien Journalisten von RDL mehrmals in antisemitischer Weise und behinderte zudem seine Arbeit, was sie als Interviewpartnerin besonders fragwürdig macht. Die Solidaritätsbekundungen rund um den Prozessauftakt nehmen schließlich einen breiten Raum ein. Ab Minute 57 dreht sich fast alles nur noch darum. In ihrem Bekennervideo rufen sie mehrmals Intifada-Parolen und proklamieren damit Gewalttaten gegen die israelische Gesellschaft. Ist der Terror der zweiten Intifada bereits vergessen mit seinen Selbstmordattentaten auf öffentliche Busse in Israel? Ich kann in den Ulm 5 keine FriedensaktivistInnen sehen. Wer Intifada ruft, macht sich zum Antisemiten. Sie verdienen einen fairen Prozess, aber keine Solidarität. Soweit der Kommentar des Kollegen Andreas zum Prozessbericht zu den Ulm 5 in Stuttgart-Stammheim. Es wird viel geredet über einen Koalitionsbruch, doch der wird nicht kommen. Ein Aufbruch ist auch nicht in Sicht und wenn, wüssten die ja auch gar nicht wohin. Denn ein Land, in dem rechte, rückwärtsgewandte Narrative mittlerweile derart dominant erscheinen, kann eigentlich nur in die Vergangenheit aufbrechen. Der nach einem Jahr auch durch seine Unfähigkeit auf andere Menschen einzugehen so glücklose Kanzler ist nebenher auch ein zappelndes Symptom seiner Zeit. Ein Kommentar des Kollegen Jan.
Nun ist Friedrich Merz ein Jahr am Ziel seiner Wünsche im Kanzleramt. Und man muss nicht immer seiner Meinung sein. Zum Beispiel bei der Erfolgsbilanz. Da ist etwa die Begrenzung der Migration. Dass die Bundesregierung Hunderte, vielleicht Tausend gefährdete Menschen der Ungnade der Taliban überlassen hat, könnte man auch eher als ein politisches Verbrechen einordnen. Doch die Zeiten sind halt nicht so, dass das auch auffällt. Wen kümmert es? Dann sind da auf einer anderen Ebene der politischen Wahrnehmung all die großmundigen Versprechen. AfD halbieren, keine Abstimmung mit der AfD, Einhaltung der Schuldenbremse, Zusatz, gilt nur für die alte Regierung, Herbst der Reformen, Zusatz, diese Regierung ist in einem schier endlosen Herbst. Doch in einem Punkt hat Merz wirklich recht. Es gibt keine Alternative zu der derzeitigen Bundesregierung von CDU, CSU und SPD. Es gibt sicherlich in der CDU viele, die von einem Rauswurf der SPD träumen. Doch das könnte absehbar ein böses Erwachen geben. Einer Minderheitsregierung könnte darauf vertrauen, dass sie von der Opposition nicht durch ein konstruktives Misstrauensvotum gestürzt werden kann, weil das Zusammenarbeit zwischen der AfD und anderen Oppositionsparteien erfordern würde. Zwar gäbe es keine geschlossene Mehrheit gegen sie, doch auch sie selbst würde keine Mehrheiten für irgendetwas finden. Die AfD wäre nur an Neuwahlen interessiert und nicht daran, eine Minderheitsregierung am Leben zu erhalten. Die düpierte SPD würde ebenfalls nicht helfen und eine CDU-Purpolitik mit Hilfe der Stimmen der Grünen und der Linkspartei, da biegen sich selbst die Hühner vor Lachen. Auch ein Kanzlerwechsel würde nicht klappen, weil im Parlament niemand außerhalb der CDU ein Interesse an einem neuen, saftigen CDU- oder CSU-Kanzler hat. Ein Koalitionsangebot an die AfD? Die Antwort kann man sich denken. Sehr gerne, aber nur nach Neuwahlen. Und selbst wenn die AfD zu einer Koalition bereit wäre, würde daran die CDU wohl zerbrechen. Und wer würde zwei Parteien noch wählen, die nach einem Jahr mit einer gescheiterten Regierung in Neuwahlen gehen? Wie gesagt, mit einem hat Herr Merz recht. Es gibt keine Alternative zur derzeitigen Regierung unter seiner Führung. Nur Führung kann er ja auch nicht. Er hat noch nicht einmal verstanden, dass ein Koalitionspartner nicht einfach tut, was man will, wenn man versucht, ihn öffentlich niederzumachen. Zugegeben, die SPD verhält sich in Teilen auch nicht so, als wäre sie ein Teil der Regierung. Aber es ist nun mal die Aufgabe des Kanzlers, seine Leute mitzunehmen und das auch in der eigenen Partei. Eine wirkliche politische Vision wäre vielleicht hilfreich. Das sollte mehr sein als die Hoffnung, inshallah, inshallah, die Wirtschaft anzukurbeln, indem wir hier und da soziale Standards wegfeilen. Reparaturarbeiten sind sicher auch nötig, aber was soll das Ergebnis sein? Aber im Grunde ist Merz auch nicht das eigentliche Problem, sondern die wachsende Diskursherrschaft rechter, rückwärtsgewandter Narrative.
Soweit ein Kommentar des Kollegen Jan. Und damit geht das Infomagazin bei Radio Dreieckland zu Ende. Ihr hörtet die Ausgabe vom 8. Mai 2026. Am Mikrofon verabschiedet sich Johanna.